D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Sonntagmorgen, ich lag noch im Bett, hab geschlafen. Und so als kleiner 8-jähriger Bengel auf der Entdeckung seiner eigenen Sexualität hat mich meine Mutter beim Onanieren erwischt. Und ich bin munter geworden, indem die Zudecke zur Seite ging und meine Mutter mit einem Teppichklopfer einfach nur auf meine Geschlechtsteile zugeschlagen hat, die ich mir dann mit den Händen abgedeckt hatte. Und nur mit den Worten, du Dreckschwein.
Harte persönliche Geschichte ist ein Augenzeugenbericht aus den 1950er Jahren. Stammt aus der Ausstellung Schamlos im Haus der Geschichte in Bonn. Vor einigen Jahrzehnten, da wurde mit Scham und Schuld noch viel mehr Macht ausgeübt, gerade im Bereich Sexualität. Heute wird mit dem Thema Sex nicht mehr ganz so verschämt umgegangen. Wir fragen heute, wie verschämt sind wir? Werden wir immer schamloser? Oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall? Und warum gibt es überhaupt Scham und wann und wie entwickeln wir Schamgefühle? Da gucken wir möglichst schamlos drauf. Danke für eure Neugier. Ich bin Till Opitz. Herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Mein schlimmstes Scham, ja, oder meine schlimmste Schamgeschichte, die war kurz nach dem Abi. Ich war gerade von zu Hause ausgezogen, in die erste eigene Bude, in die Stadt. Meine Eltern kamen zu Besuch, wollten sich die Bude so ein bisschen angucken, haben sich in allen Zimmern umgeguckt, Schlafzimmer inklusive. Abends waren die Eltern dann wieder weg und als ich dann abends ins Bett gehen wollte, sehe ich, dass neben dem Bett noch ein Kondom liegt, gebraucht. Hatte ich liegen lassen. Absoluter Horrormoment, Scham, ich wollte im Boden versinken und ehrlich gesagt, bis heute weiß ich nicht, ob meine Eltern das Ding überhaupt gesehen haben oder nicht. Angesprochen haben sie es nicht, ich auch nicht. Scham ist ein ziemlich krasses Gefühl. Die Radio-Wissen-Reporterin Patricia Grohm, du hast dir auch wissenschaftliche Daten zur Scham angeschaut. Für was schämen wir uns eigentlich?
Wir schämen uns für vieles. Für unseren Körper, für schmutzigen Sex, für einen Seitensprung, für eine Abtreibung, dafür, dass wir im Internet ein Porno angeschaut haben. Scham und Sexualität hängen also immer noch eng zusammen. Mhm. Wer sich schämt, glaubt, gegen eine soziale Norm verstoßen zu haben. Der US-Psychologe Michael Lewis definiert Scham als die existenzielle menschliche Emotion, weil Scham alle Gefühle gegenüber sich selbst und andere prägt.
Man kennt das ja selber, man möchte vielleicht auch bei bestimmten Situationen dann im Boden versinken, das ist super unangenehm. Also Schamgefühle können sehr, sehr stark sein?
Absolut. Wer sich schämt, zeigt sehr starke körperliche Symptome. Man wird rot, bekommt nasse Hände oder auch heftiges Herzklopfen, ja, will im Boden versinken, einfach nur wegfliehen, aus der Situation verschwinden. Schamgefühle können Menschen sogar bis in den Suizid treiben. Zum Beispiel Frauen, die sich nach einer Vergewaltigung so schämen, dass sie sich umbringen. Und das, wo sie überhaupt nicht schuld sind.
Ist diese Scham bei uns Menschen, dass wir uns schämen, ist das eigentlich angeboren?
Das ist noch nicht ganz klar. Sozialforscher streiten darüber, ob wir von Geburt an Scham haben oder ob es anerzogen ist, dass uns bestimmte Dinge peinlich sind. Was klar ist, der kulturelle Kontext spielt eine große Rolle. Also was bei den einen Völkern völlig verpönt ist, ist bei uns vielleicht ganz normal und genauso ist es andersrum. Mhm. Und auch der Wandel der Zeit spielt eine Rolle. War es in den 50er Jahren noch peinlich, ein Kondom zu kaufen, holst du es heute völlig entspannt und gelassen im Drogeriemarkt und legst vielleicht noch Gleitgel und Sextoys obendrauf.
Ja, zumindest einige machen das auf jeden Fall. Wie sieht es aus? Wohin geht das Ganze? Also würdest du sagen, es fallen heute alle Schamgrenzen, es wird immer freizügiger? Oder?
Nein, es gibt zwar auf den ersten Blick immer mehr Freizügigkeit, ja. Es gibt viel Haut in der Werbung. Bei Big Brother haben Leute Sex vor laufender Kamera. In den sozialen Netzwerken werden nur die ganz heiklen Stellen zensiert. Fotos vom nackten Po von Justin Bieber zum Beispiel oder Kim Kardashian knapp bekleidet sind nicht unüblich.
Gibt's immer wieder.
Und gleichzeitig gibt es aber auch unausgesprochene Gesetze. Also jede Berührung in der Sauna wäre ein großer Skandal. Nacktscanner am Flughafen sorgen für Aufregung. Und ein Experiment an einem französischen Strand hat gezeigt, die meisten akzeptieren gerade noch, wenn Frauen oben ohne liegen. Wenn sie ihre nackten Brüste aber eincremen, wurde das sehr kritisch gesehen und es gab böse Blicke. Also, es gibt klare Grenzen.
Es gibt sogar die These, dass die Scham heute sogar ein größeres Problem ist als früher.
Genau, weil wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, wo vor allem der Einzelne verantwortlich für sich und sein Tun ist und sich deshalb auch schämt. Für vermeintliche Scheitern im Job, nicht geglückte Beziehungen und so weiter. Was wenig zählt, ist Solidarität. Also heute entscheidet der persönliche Erfolg über gesellschaftliches Standing. Brené Brown forscht zum Thema Scham an der University of Houston. Schweigen, Heimlichkeit und moralische Bewertungen sind für sie die Grundlage der Scham. Und obwohl die Gesellschaft auf den ersten Blick immer schamloser wirkt, nennt Brown die Scham heute sogar eine Epidemie.
Hm. Ist Scham wirklich eine Epidemie? Einige Forscher sehen das so, aber wie seht ihr das? Werden wir immer verschämter oder werden wir immer schamloser?
Ja, also ich würde sagen, wir werden schon immer freizügiger. Vor allem, also die Leute reden ja auch mal viel offener über Sex. Es kommt halt auch eigentlich, finde ich, immer viel aufs Umfeld an. Also ich habe auf jeden Fall Freunde, bei denen kriege ich einen Spruch gedrückt, wenn ich bauchfrei rumlaufe, und bei anderen halt nicht so. Und die sagen eher, ja, ist schön.
Wenn man jetzt so den Fernseher einschaltet und so weiter, dann gibt es schon sehr, sehr viele Serien, generell Sendungen, die auch aufklären, wenn man im Internet stöbert, sodass man auch einfach automatisch aufgeklärter ist und dementsprechend vielleicht auch freizügiger. Aber es ist schon leider so, dass man mehr urteilt über andere heutzutage.
Ich glaube, da gibt es mittlerweile einen Riesenunterschied zwischen digital und dem realen Leben. Ich glaube, digital werden wir immer offener. Aber so an sich habe ich das Gefühl, dass wir von uns selber probieren, möglichst wenig in der realen Welt zu zeigen. Also da werden wir prüder.
Hm. Ist das so? Digital geben wir immer mehr von uns preis. Sonst ziehen wir uns sehr zurück, sind eher prüde. Ja, und wenn man an die Körperteile denkt, die so über gewisse Apps laufen, werden wir vielleicht wirklich schamloser im Netz? Schreibt uns eure Meinung, interessiert via Facebook oder hier direkt ins Studio, mail@dradiowissen.de. Eine Stunde Liebe über die Scham. Warum schämen wir uns? Welche Funktion hat Scham? Und ab welchem Lebensjahr können wir uns schämen? Die Antworten, die kennt Bettina Schurke. Die ist Psychologieprofessorin an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Und Sonja Meschkat hat Bettina Schurke schon vor einiger Zeit fragen können, wann wir im Lauf des Lebens überhaupt die ersten Schamgefühle entwickeln.
Also manche Forscher meinen, es gäbe schon sowas wie Scham im ersten Jahr. Wenn Kinder anfangen zu fremdeln, dann verstecken sie sich zum Beispiel hinter Vater oder Mutter, wenn jemand sie intensiv anguckt, dann wirkt das schon verschämt auf viele Leute. Das ist aber nur etwas, was man sagen könnte, das ist eine Art von Vorscham, oder das Wort Protoscham wird auch manchmal verwendet. Das ist noch keine echte Scham. Richtige Scham könnte man frühestens im zweiten Lebensjahr, also gegen so zweite Hälfte, zweites Lebensjahr empfinden. Von unserem Selbst her ändert sich fundamental was im zweiten Lebensjahr. Und zwar werden wir zur Person und können uns selber als unabhängige Person wahrnehmen. Und das ist ganz wichtig. Solange das nicht der Fall ist, gibt es auch kein echtes Schamempfinden. Und dann spielt das Verständnis von Regeln eine wichtige Rolle. Also erst wenn Kinder bestimmte Regeln verstehen, zum Beispiel, dass ich nicht lügen darf oder dass ich nicht nackt rumlaufen darf, das spielt auch eine wichtige Rolle dafür, ob ich Scham empfinden kann oder nicht. Viele Eltern sagen, dass sie es erst später bei ihren Kindern beobachtet haben. Also man kann ganz sicher sagen, so im vierten Lebensjahr können wir uns ganz sicher sein. Da gibt es viele Beispiele.
Aber Sie haben jetzt schon so oft gesagt, am Anfang auch, das ist bestimmt auch immer eine individuelle Sache. Aber was ist denn dann mit der Scham? Also ist das etwas, was uns anerzogen ist, oder ist das etwas, was wir quasi alle in uns tragen? Nur bei dem einen oder anderen kommt es mehr oder weniger raus?
Ja, wenn man so eine biologische Sichtweise auf Gefühle hat, auf Emotionen, muss man sagen, also Scham gehört zu den Gefühlen oder Emotionen, die eigentlich zum Menschen dazugehören, so als Potenzial. Jeder kann sich schämen, das ist in uns biologisch angelegt. Aber wofür wir uns schämen, das hat sehr, sehr viel mit kulturellen Dingen zu tun, beziehungsweise mit dem Elternhaus, in dem wir erzogen werden. Ja, die Eltern vertreten ja zum Teil die Werte der Kultur, da werden die praktisch an das Kind vermittelt. Ja, und die Eltern haben selber auch eigene Werte. Und wenn Kinder eben dagegen verstoßen, dann bekommen sie das von ihren Eltern zu spüren durch abwertende Bemerkungen und so weiter. Und dann schämen sie sich auch.
Wofür ist Scham denn überhaupt gut? Oder gibt es auch Momente, wo Scham uns hemmt, wo sie eher uns nicht nützlich ist?
Im Sinne einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe gesehen, würde ich sagen, Scham hat ihren Sinn, ihre Berechtigung. Denn sie führt ja dazu, dass wir Regeln einhalten. Wenn wir gegen sie verstoßen oder manchmal auch schon vorher, bevor wir gegen sie verstoßen, tritt manchmal schon so ein Vorgefühl von Scham als eine Art Warnung auf. Beziehungsweise wenn wir dann gegen Regeln verstoßen und andere nehmen es wahr, dann tritt tatsächlich auch Scham auf. Und insofern ist sie für das soziale Miteinander, hat sie eine Funktion oder einen Zweck. Sie führt nämlich dazu, dass wir soziale Regeln einhalten. Das ist grundsätzlich zunächst mal was Gutes, aber wir wissen ja, dass Scham ein sehr schmerzhaftes Gefühl ist und es kann einfach auch zu viel sein. Also das heißt, manche Leute schämen sich einfach zu viel für zu viele Dinge. Mhm. Ja. Sie haben ständig das Gefühl, was falsch zu machen und dann hat es irgendwann auch mal einen Krankheitswert, sage ich jetzt mal. Dann ist es für das Individuum ungünstig.
Man kann sich auch zu viel schämen. Scham als Gefühl ist in uns biologisch angelegt. Wofür wir uns schämen, das ist dann kulturell und durch die Erziehung der Eltern bedingt, sagt Bettina Schurke, Psychologieprofessorin an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Eine Stunde Liebe hier zum Thema Scham. Und Scham ist ja häufig dann besonders groß, wenn es um unseren Körper geht, wie wir aussehen, um Sexualität oder darum, ganz nackt zu sein. Ich meine, vor dem Freund, vor der Freundin nackt sein, okay, aber nackt vor Fremden, ist das was für euch? Sich so nackt am Badesee sonnen, nackt ins Meer springen oder sogar direkt zum FKK-Camping?
FKK ist für mich so DDR oder keine Ahnung, Ü50 oder so.
Also ich wäre jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt, aber es wird mich jetzt auch nicht unbedingt reizen gerade.
Nee, käme für mich niemals in Frage, weil ich den Sinn und Zweck da nicht verstehe.
Da ist dann mein Schamgefühl schon größer.
Wenn ich jetzt alleine bin oder zum Beispiel mit meinem Freund, der kennt mich ja nackt, dann ist das zum Beispiel für mich was anderes, würde ich sogar machen. Aber wenn ich jetzt mit einem Kumpel unterwegs bin, der mich noch nie nackt gesehen hat, dann fände ich das schon irgendwie komisch.
Habe ich auch schon gemacht. Wir haben da gecampt, das war ein Strand, weil ich wohne in Spanien. Und ja, da haben wir 2 Nächte lang gepennt und war gut, war cool. In der Früh aus dem Zelt. Schade für die Leute, die es nicht machen, die verpassen es. Macht Spaß.
Nackt unter Fremden, die einen mögen es, die anderen nicht. So für die Radio-Wissen-Reporterin Ellie Fee war es jedenfalls unvorstellbar. Doch für uns hat sie sich getraut, ihre eigene Schamgrenze ein bisschen zu überwinden in München. Ellie ist für uns nackt in die gemischte Sauna und nackt in den englischen Garten.
Ich habe beschlossen, meine persönliche Nacktheitskomfortzone auszukundschaften, weil ich herausfinden will, warum es mir egal ist, mit den Mädels vom Frauenfitnessstudio in der Sauna zu flätzen, breitbeinig und natürlich mit dreckigen Witzen, aber warum das Handtuch mein liebstes Sauna-Accessoire wird, sobald das andere Geschlecht mitschwitzt. Ganz schön verklemmt, oder?
Ich bin nackt.
Erstmal ins Sanarium, bei entspannten 70 Grad, wo ich Heidi und Geli treffe und gleich mit der Tür ins Haus falle.
Wie ist es so, nackt?
Ich gehe zweimal die Woche, seit meinem 4. Lebensjahr, also seit 56 Jahren. Das ist ganz normal für.
Wenn man das nicht gewohnt ist, ist, denkt man schon am Anfang unangenehm, aber wenn man das wirklich schon gemacht hat, es kommt ja kein Spanner oder Voyeurist hierher. Das geht ja jeder, damit er was für die Gesundheit tut. Könnte man es ohne Sauna gar nicht vorstellen. Also den Schlimmsten, den ich in meiner Sauna getroffen habe, das war ein Typ, der hatte so ein Furunkel am Rücken. Und das war kurz vorm Aufplatzen und er lehnte sich dann so an die anderen. Das war, und der war halt mehr breiter wie vorher. Also das war ungustiös.
Vielleicht sind es ja die optischen Defizite, die man sich einbildet, wegen derer man nicht nackt sein will. Und ist das nicht am allerbescheuertsten?
Aber kennt ihr das Gefühl so, Hilfe, jetzt können Leute die Dellen an meinem Hintern sehen oder sowas? Ich weiß nicht, ob ihr welche habt.
Danke für die Blumen.
Ich spreche von meinen.
Nee, das ist mir auch egal. Aber ja, da kann ich mir schon vorstellen, bei manchen Menschen, da gut ab, da würde ich nicht meine Schaufel. Es gibt für ihn, der Bauch dann über die Knie schaut.
Erkenntnis: Jeder Mensch sollte eine Heidi haben, die nackt mit einem durch die Gegend zieht. Ich bin gespannt, was bei der nächsten Eskalationsstufe des Nacktheits-Selbstversuchs passiert. Ich gehe jetzt nämlich zum FKK. Die Eierwiese. Die heißt natürlich in echt anders. Sie ist der berühmteste FKK-Bereich im englischen Garten, direkt hinter dem Haus der Kunst, quasi mitten in der Stadt. Genau meine Szene für die Recherche. Nur alleine, so viel ist sicher, gehe ich da nicht hin. Ich kontaktiere alle Nudistenclubs, Naturistenvereine und Nacktbadefreunde, die ich im Netz finden kann. Als Alex von der, Achtung, ISA Nacktsportgruppe meine Anfrage über seinen Mailverteiler jagt, geht es ab in meinem Postfach.
Hallo Elisabeth, ich habe über dein Projekt Nackt nachgedacht und möchte dir ganz unverbindlich ein kleines Angebot machen. Wir könnten uns doch für einen Kaffee treffen und ich erzähle dir, warum ich mich so gerne ausziehe und lieber ohne Badehose in die Wellen springe. Hallo und grüß Gott, Elisabeth. Ich war vor 5 Jahren noch so prüde, dass ich nicht einmal in der Unterhose in meiner Wohnung gelaufen bin. Aber diesen Wandel zur Nacktheit bereue ich nicht. Hat sich schon jemand gemeldet? Wenn Sonne, dann FKK am See. Bei Regen bei mir essen, dann Sauna und Massage.
Alle, die mir schreiben, sind nett und hilfsbereit, aber auch männlich und größtenteils jenseits der 60. Und von Massage war übrigens nicht die Rede. Ich entscheide mich für Markus, weil er einer der wenigen in meinem Alter ist.
Ich gehe gern nackt baden, Sauna, nackt spazieren oder sonstige sportliche Aktivitäten, wo es halt erlaubt ist.
Wir pirschen uns in den Park, vorbei an einem Bolzplatz und einem kleinen Bach und landen auf einer großen Wiese, eingesäumt von Wegen, auf denen Leute mit ihren Hunden spazieren gehen.
Aber das sieht dann ja jeder. Das sind ja zwei Spaziergänger, die ihren Hund Gassi führen, angezogen.
Ja, aber wir sind im FKK-Bereich und als FKKler, dann darf man sich ja nichts denken dabei, wenn man nackert ist.
Ich denke mir aber was.
Es geht wirklich nicht. Eine Spaziergängerin versichert mir zwar,
die interessieren mich nicht. Das ist nichts Neues mehr heutzutage.
Also los geht's. Handtuch aufschlagen, Bluse aufknöpfen. Wie viele verdammte Knöpfe hat die eigentlich? Schuhe aus, Rock aus, Strumpfhose aus. Joggendes Pärchen am Wegesrand ignorieren, Augen zu und durch.
Ich bin nackt.
So, Kopfhörer auf, wie ich es irgendwas anhabe. Ja, sitzen wir hier so nackt rum.
Ist das jetzt schlimm für dich?
Wie ist es denn für dich?
Überhaupt kein Problem.
Mir ist warm und kalt gleichzeitig. Aber dann, nach 10 Minuten, kommt auf einmal wieder dieser Heidi-Moment. Ehrlicher kann man nicht in der Gegend rumsitzen und die Sonne genießen. Außerdem bin ich jetzt Teil einer Gang. Wir sind's, die Nackten aus dem E-Garten.
Dass der Nachbar meine Titten sieht, wird er überleben.
Markus sagt noch, dass Nacktsein für ihn überhaupt nichts mit Erotik zu tun hat. Und das stimmt. Coole Klamotten gibt's ja nicht ohne Grund und schlüpfrige Witze haben aus demselben Grund wiederum nichts in der Sauna verloren. Markus findet dieses sinnlose Nacktsein sogar so super, dass er im Sommer in ein Nudistencamp nach Frankreich will.
Mit Restaurants, wo komplett FKK ist und Einkaufsmöglichkeiten, wo FKK ist. Also das ist wie so eine kleine Stadt.
Ellie Fee hat für die Radiowissen ihre Scham überwunden und ist nackt in die gemischte Sauna und in den englischen Garten auf die Eierwiese. War gar nicht so schlimm, auch weil da nichts Sexuelles im Spiel war. Kurzer thematischer Break in eine Stunde Liebe. Zeit für unser Liebestagebuch. Wobei eigentlich kein echter thematischer Break. Miri ist ja 30, kommt aus dem Ruhrgebiet und Miri ist eigentlich überhaupt nicht verschämt. Schließlich erzählt sie hier im Radio von ihren Dates, die sie über Tinder und andere Apps macht. Diese Woche hat Miri zum zweiten Mal den blonden Alex getroffen. Auf der Couch zum DVD-Abend.
Ich habe mich mit ihm unter eine Decke gekuschelt, war total schön und ich habe natürlich ganz unbewusst ein Kleid angezogen mit nichts darunter, oh je. Und hat dann direkt auch schon angefangen, mich zu berühren, langsam mit den Händen den Hals runter zu den Brüsten. Ein sehr guter Küsser, hat mich dann erstmal schön heiß gemacht, indem er meine Nippel da so ein bisschen gekniffen hat, was ich gar nicht so schlecht fand. Dann war der Film auch schon egal. Decke war weg, mein Kleid dann auch schnell. Und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, auf jeden Fall war er auch relativ schnell nackt. Imposante Ausstattung. Ich war begeistert. Ich habe gedacht, bin ich immer noch im Film? Hübsch und war einfach groß. Ich glaube, er war auch so ein bisschen vorsichtiger, aufgrund dessen, dass er ja auch weiß, wie gut er ausgestattet ist. Sprich, wir haben erstmal langsam angefangen mit der Missionarstellung. Nachdem das aber sehr gut geklappt hat, ich hatte kein Problem mit so einem großen Gerät, sind wir dann auch schon schnell in andere Stellungen übergegangen, wie zum Beispiel einmal von der Couch schnell aufstehen, er hinter mich und dann von hinten, was natürlich sehr extrem war, weil da fühlt man das natürlich sehr intensiv und er ist auch sehr tief. Es war richtig gut. Der Film ging, glaube ich, 1,5 Stunden und ich habe den Abspann dann irgendwann wieder gehört. Also es ist für mich die eine Sache, jemanden emotional an mich ranzulassen oder einmal körperlich. Natürlich schaltet man so gewisse Gedanken aus, wenn man mit jemandem schläft, den man erst zweimal quasi gesehen hat. Und natürlich darf man sich nicht 1000 Gedanken darüber machen. Ach, wie sehe ich aus? Oh mein Gott, findet er mich nett? Oh, ist mein Outfit jetzt verrutscht, weil er jetzt mit der Hand mein Bein hochgeht und sieht das jetzt irgendwie komisch aus? Also der Trick ist Kopf ausschalten. Die reine Intention von mir ist es, Sex zu haben. Dementsprechend bin ich auch sehr ehrlich zu den Männern. Also auch dem Alex habe ich gesagt, dass ich jetzt nicht so auf Beziehungen direkt aus bin. Und ganz ehrlich, welcher Mann lehnt ab, wenn er weiß, die sieht geil aus, wenn die nackt ist und mit der kann man guten Sex haben?
Ehrliche Worte von Miri über ihr letztes Sexdate mit Alex. Wenn ihr mal mitmachen wollt, hier bei eurem im Liebestagebuch euer Leben ein bisschen erzählen wollt, ob als Single oder Pärchen, schreibt uns sehr gerne an mail@deradiowissen.de. Falls ihr in Deutschland schon mal in einer öffentlichen Sauna oder Therme wart, dann kennt ihr das. Hinter dem Umkleidebereich, da existiert so eine völlig andere Welt. Reporterin Ellie, die hat euch vorhin schon davon berichtet. Die Leute lassen in den Saunabereichen alle Hüllen fallen. Ganz selbstverständlich wird nackt geschwitzt, geduscht, gebadet im Kollektiv. Von Scham eher keine Spur. Die Radio-Wissen-Reporterin Patricia Grumm, dieses nackt und gemischt zu saunieren hier in Deutschland, das ist gar nicht so selbstverständlich, oder?
Absolut nicht. Wenn man es genau nimmt, ist es sogar eine deutsche Spezialität. 15 Minuten splitternackt und breitbeinig in der Schwitzstube zu hocken, dafür können sich nur die Deutschen und vielleicht noch Urlauber aus den Benelux-Staaten erwärmen, Österreicher und Schweizer und vielleicht auch noch Osteuropäer. Aber alle Leute aus dem Rest der Welt betritt die Sauna, wenn, dann nur in Badehose und Bikini. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es in den Claudius-Thermen in Köln, das ist eine öffentliche Saunalandschaft, neuerdings auch Textilsaunen gibt. Also Saunen, die man nur mit Badesachen betreten darf. Tillmann Brockhaus ist Leiter der Therme.
Den haben wir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren eingeführt, um Gästen die Möglichkeit zu geben, sich an das Saunieren heranzutasten, ihnen die Scheu zu nehmen vor der Nacktheit. Wir sind ja hier im Messebereich, wo auch viele Ausländer zu uns kommen. Und in anderen Ländern ist es überhaupt nicht üblich, nackt in die Sauna zu gehen und wird auch gut angenommen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Leute sich dann, wenn sie sich so ein bisschen daran gewöhnt haben, auch in die anderen Saunabereiche begeben.
Also Schritt für Schritt die Scham abbauen. Ob das klappt, bezweifle ich. Denn wie ich schon oft genug selbst erlebt habe, scheint die Freizügigkeit der Deutschen eher einzigartiger zu sein.
Da hast du, glaube ich, selber auch was erlebt und dich schon mal in die Nesseln gesetzt im Ausland?
Auf jeden Fall. Und zwar war ich in den USA, in New York, in der Sauna.
Okay.
Und da bin ich nach einem Workout im Fitnessstudio, naja, und so wie man es eben kennt, ganz nach deutschem Saunaverständnis,
nackig.
Natürlich nackig, genau, okay. In die Sauna gelatscht, großer Fehler. Habe ich ganz schnell gemerkt, auch an den irritierten Blicken der Mädels im Bikini auf den hölzernen Stufen. Ich sag mal so, Schamgefühl pur.
Oh, war ja okay.
Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch in Spanien gemacht. Dort kommt man eben genauso wenig wie in Italien oder Portugal auf die Idee, sich öffentlich nackig zu machen. Hier geht man brav, getrennt und mit Badesachen in die Heizzelle. Auch die Franzosen, wo sie doch sonst so als Weltmeister der Erotik gelten. Mhm. Im hölzernen Separé werden auch sie plötzlich prüde.
Kennt man ja auch zum Beispiel aus dem Hammam vielleicht, in islamischen Ländern. Da wird ja auch am Eingang nach Geschlechtern getrennt und das Dampfbad wird dann in diesen rot-weiß karierten Baumwolltüchern betreten. Schauen wir nochmal in andere Länder. Wie sieht es in Großbritannien, in England aus?
Also in den angelsächsischen Ländern geht es auch sehr prüde zu. Hier würde man vermutlich in Handschellen abgeführt werden, wenn man da die Sauna nackt betreten würde.
Also auch da eher mehr Scham. Wie ist das in Skandinavien? Zum Beispiel, sagen wir mal, Finnland, dem Mutterland der Sauna?
Selbst die Finnen haben ein ganz anderes Verständnis von Schamgefühl in der Sauna. Die Geschlechter sind in Finnland oft getrennt. Zusammen mit einer Freundin war ich zum Beispiel mal in der Sauna, aber in einem Hotel in Berlin. Mhm. Natürlich auch nackt. Da kam dann ein dritter Hotelgast rein und als er uns beide nackte Eis gesehen hat, hat er sich tausendmal entschuldigt und wollte ganz schnell wieder abhauen.
Okay.
Irritiert und irgendwie auch amüsiert über sein verschrecktes Verhalten, waren wir dann am Ende völlig überrascht. Er war nämlich Finne. Ich habe gedacht, die haben das gemeinsame Nacktsein erfunden, wie er uns aber später, übrigens mit Handtuch um die Hüfte gewickelt, erklärt hat, werden auch in Finnland die Geschlechter in öffentlichen Einrichtungen getrennt. Mhm. So völlig schamlos die Hüllen vor Fremden fallen zu lassen, das kannte er nicht.
Die Skandinavier sind etwas verschämter als die Deutschen, zumindest beim Saunieren. Da wird zwar nackt geschwitzt, aber nach Geschlechtern getrennt. Danke, Patricia. Und wir haben euch diese Woche auch gefragt, wie ihr in die Sauna geht. So nackt, nur mit Handtuch oder dann doch lieber mit Badeklamotten bekleidet?
Aber wenn, dann geht man ohne Handtuch. Ab und zu die Scham vielleicht verdecken, wenn vielleicht jemand Nettes vorbeikommt. Wenn Nacktheit eben auch im Spiel ist. Es gibt ja auch Erregung. Das ist dann natürlich nicht von Vorteil, wenn das in der Sauna zum Beispiel passiert. Da muss man sich natürlich ein bisschen bedeckt halten.
Also kommt auch drauf an, wenn ich jetzt niemanden da kenne, habe ich zum Beispiel nicht so ein Problem damit, wie wenn jetzt ein paar Leute dabei sind, die ich kenne. Das ist dann bei mir zum Beispiel schon so ein leichtes Schamgefühl. Nackt wäre mir dann schon so ein bisschen zu krass.
Wenn, dann natürlich halt auch eben nur mit dem obligatorischen Handtuch.
und halt eben schicklich verhalten, ganz einfach. Also eben nicht starren und so weiter. Das ist halt einfach unfreundlich und macht es für andere unangenehm.
Scham ist als Gefühl in uns allen biologisch angelegt. Wofür wir uns dann aber schämen, das unterscheidet uns alle sehr und das ist kulturell bedingt, erziehungsbedingt. Aber das heißt ja auch, es lässt sich verändern. Das war eine Stunde Liebe über Scham und Nacktheit. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik, Themenwünsche oder auch Bewerbungen fürs Liebestagebuch. Meld einfach an mail@deradiowissen.de. Ich bin Till Opitz. Kommende Ausgabe ist Shanli Anwar wieder für euch da.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.